Ja, wieder schönen guten Morgen. Heute haben wir einen besonderen Sonntag. Das wurde vielleicht schon im Eröffnungsgebet deutlich. Die großen Kirchen nennen den 11. Sonntag nach Pfingsten jedes Jahr den sogenannten Israel-Sonntag. Israel-Sonntag. Und deswegen sehen wir hier auch vorne eine Menorah. Und ich habe auch eine dabei, so eine kleinere, ohne Kerzen, so sieht es etwa aus. Dieser sogenannte siebenarmige Leuchter, ein Gegenstand, den früher die Juden in der Stiftshütte und im Tempel in besonderer Weise aufgebaut haben als eine Botschaft und den wir heute noch finden in Synagogen und ähnlichen jüdischen Einrichtungen. Ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen und hoffe, dass man das gut lesen kann. Einmal, gucken, ob das alles technisch klappt. Jawohl. Wer bei dem Wort Israel nur an den 1948 gegründeten Staat denkt, denkt zu kurz, denkt viel zu kurz. Wenn man heute Menschen fragt, was fällt dir zu Israel ein, dann kommt meistens, ja, das ist dieser Staat, 48 gegründet. Und dann je nach Hintergrund kommen dann entweder viele Sätze oder nicht viele oder gar nichts. Je nachdem. Wir hören über diesen Staat sehr viel. Wir kennen dieses Problem, Palästinenser, Israel, Judenproblematik, Gazastreifen, diese ganzen, im Grunde jeden Tag hören wir da Informationen aus den Medien. Aber wenn man, und das mache ich heute nicht an diesem Sonntag in dieser Predigt, aber wenn man ganz vorne beginnen würde, also wenn man quasi die Bibel nimmt und eine Konkordanz, Konkordanz heißt, es sind so Begriffe aus der Bibel, die aufgeführt sind mit Bibelstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Israel guckt, wann taucht dieses Wort Israel zum allerersten Mal in der Bibel auf? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Kannst kurz mal überlegen, wo das vielleicht sein könnte, in welchem Zusammenhang das war. Dann würden wir feststellen, Israel hat überhaupt nichts mit einem Staat zu tun, auch nicht mit einem Volk, sondern Israel, dieses Wort, dieser Begriff Israel, in dem ja El auftaucht, was Gott heißt, taucht als Name auf, nämlich für den Jakob. Das ist diese Geschichte, wenn wir die Bibel kennen. Israel war ein neuer Name für Jakob, für diesen Mann. Wir kennen ja diese sogenannten Erzväter, oder? Abraham, Isaak, Jakob. Und Israel war ein neuer Name für Jakob. Zunächst mal kein Name für einen Staat oder für ein Volk oder so. Ursprünglich. Also ursprünglich war Israel ein Name für einen Menschen. Und zwar aus dieser spannenden Geschichte, als ein Mensch mit Gott gekämpft hat. Ist ja auch so eine komische Sache, mit Gott kämpfen. Wie geht das denn? Aber das kann man alles nachlesen. Und so beginnt eigentlich diese Geschichte mit diesem Namen und natürlich dann dieses Volk und so, selbstverständlich. Ich möchte das nur kurz erwähnen, was dieses Wort Israel überhaupt heißt. Nicht immer gleich den Staat sehen. Diese knapp 8 Millionen Einwohner im Staat Israel. Weltweit gibt es ja viel mehr, etwa 14, 15 Millionen Juden. Da könnte man dann fragen, ist das auch Israel oder nur die dort wohnen und so? Viele Menschen beschäftigen sich da ein bisschen einseitig mit diesen Themen. Deswegen nur ganz kurz, was Israel überhaupt bedeutet, dieses Wort Israel. Israel bedeutet der, der mit Gott kämpft. Das bedeutet Israel. Dieses Jakob am Jabbok, wo er mit Gott gekämpft hat und gewonnen hat. Das war ja auch, und dann hat er ein Problem bekommen an der Hüfte und so. Könnt ihr mal nachlesen, diese Geschichte. Also einmal heißt dieses Wort Israel, der, der mit Gott ringt oder mit Gott kämpft. Dann eine zweite Bedeutung von Israel bedeutet, derjenige, der für Gott kämpft, der für Gott einsteht, der für Gott streitet, Gottesstreiter, für Gott streitet, für Gott kämpft. Und dritte Bedeutung, Israel, der, für den Gott kämpft. Der, für den Gott kämpft. Und natürlich hat es auch mit dem Volk zu tun, selbstverständlich. Aber ursprünglich war das eben in diesem Zusammenhang für diesen einen Mann, für diesen Jakob gemeint. Und an dieser Bedeutung hat sich bis heute nichts geändert. Das muss man, finde ich, wissen, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ich habe Leute getroffen, die haben mir ganz viel von Israel erzählt und die wussten überhaupt nicht, was das Wort bedeutet. Stell dir das mal vor. Das ist fast so ähnlich, da wäre es noch schlimmer, wenn dir jemand was über Jesus erzählt und weiß gar nicht, wer oder was Jesus überhaupt bedeutet, wer das ist, was das heißt. Also dreifache Bedeutung dieses Begriffes Israel, der mit Gott kämpft, der für Gott kämpft und der für den Gott kämpft. Finde ich hochinteressant. Und noch etwas als Vorbemerkung und warum das jetzt so wie so ein Vorhang weggeht, wird gleich erklärt. Das hat eine Bewandtnis. In der Antike, das ist auch was ich so wichtig finde für uns, wenn wir mit der Bibel uns Wissen beschäftigen, ganz anders wie heute, galt, das, bitte glaubt mir es einfach, das ist wichtig fürs Verständnis der Bibel. In der Bibel galt, in der Antike sowieso, in der Antike und damit auch in der Bibel, das war allgemein übliches Verständnis der Menschen, die damals gelebt haben, im Alten und im Neuen Testament, nämlich, das Ältere ist das Bessere. Sag das mal heute zu jemandem im Handy. Und im Auto oder Waschmaschine. Das Ältere ist das Stärkere. Das Ältere hat mehr Autorität und mehr Gewicht. Darum zum Beispiel Schweigegebot der Frau. Es gibt so eine Bibelstelle, da heißt es, dass die Frau nichts sagen soll. Und dann wird unter anderem so begründet, denn Adam war vor Eva. Jetzt wissen wir, warum sowas da steht. Damals galt immer, der zuerst war, hat immer mehr Gewicht, wie der danach kommt. Deswegen musste man auch die alten Menschen ehren. Warum? Ist doch logisch, die leben ja vor dir. Das war damals üblich. Wenn du was wissen willst, frag die Alten. Warum? Na, weil die schon länger leben und wer länger lebt, hat mehr Gewicht, hat mehr Bedeutung, hat mehr Autorität. Und deswegen wurde ja aus den Alten die Ältesten. Das sind die, die waren wirklich früher, die Ältesten waren die Ältesten. Ja. Die Betagten, die ganz Alten, wir haben vorhin gehört, 96. Zur Zeit der Antike waren die alten Menschen die angesehensten Menschen. Heute ist es umgekehrt. Ist traurig, aber es ist so. Ja. Und nochmal, wenn jemand sich ein neues Computerprogramm kauft, ein neues Computerprogramm, einen neuen Rechner, updaten oder so. Das heißt, wir leben in einer Zeit, da ist es nicht mehr so. Ja, keiner würde sagen, ich kaufe mir die alte Version, das alte Modell. Das Neueste ist das Beste, oder so? Ah, der hat einen Neuwagen. Oh, naja, meiner ist gebraucht. Naja, gut. Aber Neuwagen, boah. Ja, das heißt, wir leben in einer Zeit, wo das anders ist. Und das muss man jetzt einfach sehen. In vielen Bereichen der Schrift wird das deutlich. Das hilft enorm. Auch bei unserem Thema jetzt. Und das Problem der ersten Christen, als die Gemeinde Pfingsten, als das entstanden ist und angefangen haben, das Christentum zu verbreiten, dann war das Problem folgendes, da kamen die Juden und haben gesagt, liebe Leute, an wen glaubt ihr? Ja, Jesus Christus, Jesus der von Nazareth, der Sohn Gottes. Dann haben die gesagt, wie lang gibt es denn den? Wann war das mit Jesus? Dann haben die gesagt, vor ein paar Jahren. Dann kann es nichts wert sein. Dann haben die gesagt, pass mal auf, ihr frommen Leute, ihr Jesus-Sekte, Nazarener-Sekte, so wurden die ja genannt, die ersten Christen. Wir haben Mose. Wisst ihr, wie alt er ist? Und wie lang war mit eurem Jesus? Wie lang ist es her? Ein paar Jahre. Komm, vergessen. Im Gespräch mit den Pharisäern haben die gesagt, du Jesus, pass mal auf, wir sind Abrahams Kinder, gell? Und weißt du, wie alt Abraham ist? Weißt du, wie lange es den schon gibt? Weißt du, wie lange wir den schon verehren? Den Erz Abraham, Isaac und Jakob, alles fängt mit Abraham an. Und dann sagt Jesus einen Satz, das hat die umgehauen. Ehe Abraham war ich, dann waren die am Ende. Wie kommt denn das? Das muss man verstehen in diesem Thema, hier Menora, Judentum, Christentum und so. Es ist wichtig, dass man das so ein bisschen weiß. Die hatten einen ganz neuen Glauben und das mussten sie verteidigen, weil das war neu und neu war nicht gut. Alt war gut. Neu war nicht gut. Alt war gut. Viele Jahrhunderte Tradition, das war gut. Das Neue nicht. Heute ist es umgekehrt. Und beide Seiten haben natürlich Gefahren, das können wir ja verstehen. Beides hat auch eine Kehrseite. Nur das Neue, nur das Junge als gut empfinden ist auch eine Gefahr. Selbstverständlich, in der leben wir heute. Und damals war es eben die Gefahr, dass man diesen neuen Glauben nicht mehr akzeptieren wollte, weil man doch den alten hatte. Abraham, haben die zum Beispiel gesagt, die Juden, war sogar vor Platon, den Griechen und so, viel früher. Platon, 400 und grad vor Christus, Abraham, viel früher. Oder eben Jesus, ja, vor ein paar Jahrzehnten erst gestorben, an Pfingsten, das war ja noch ein paar Jahre her, war ein großes Problem. Weil in der Antike galt, das Ältere ist das Bessere, das Stärkere, es hat mehr Autorität und mehr Gewicht. Und in diesem Problem stehen die Juden heute noch, wenn es um Jesus geht. Und in dem Problem stehen vielleicht auch manchmal wir, wenn es um diese Themen geht. Deswegen habe ich gedacht, heute mal in diesem, an diesem Sonntag zu diesem Thema eine Art, im Rahmen eines Theaterstücks, wenn man im Theater war, da gibt es doch dann verschiedene Akte. Kennt ihr das? Also, und deswegen Vorhang auf, quasi, wenn man so will, Israel in 6 Akten, möchte ich einfach kurz was zu sagen. Und das geht, denke ich, recht zügig, aber es sind eben jetzt mal 6 Punkte, 6 Akte, wenn man so will, nicht 3 oder 2 oder irgendwas anderes. Und der erste Akt, da kann ich gar nicht viel dazu sagen, da wurde nämlich schon was gesagt, nämlich am 4. Juli, hier im Bibelpunkt, wer da dabei war, weiß das noch, da ging es nämlich um das Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Israel und dem Judentum. Und da kann ich jeden, der sich mit diesem Thema näher befassen möchte, nur raten und empfehlen, hör dir diesen Bibelpunkt mal an. Da will ich jetzt gar nicht, hör es dir einfach an. Ich habe mir selber nochmal angehört, wunderbare Grundlage, wunderbarer Überblick. Das ist jetzt in der Predigt gar nicht zu leisten, aber ein paar andere Dinge. Also übrigens, wenn jetzt jemand sagt, ja, wo anhören? Kleiner Hinweis, neu, Internet, neu, www, ja, und so weiter, dann kann man das da eben hören, falls jemand das nicht wusste. Gut, also da kann man sich das anhören, die ganzen Verkündigungen und die ganzen Bibelpunkte und so der Vergangenheit und eben auch dieses Thema. Nun möchte ich gleich zum zweiten Akt quasi übergehen und möchte eine Bibelstelle lesen. Ich lese überhaupt heute ein paar Bibelstellen. Ich habe das so vorbereitet. Ich lese eine Bibelstelle und dann kommt hier noch ein kleiner Kommentar. Und so geht es dann durch diese Akte, eben durch diese Abschnitte dieses Stückes, dieser Verkündigung, wenn man so möchte. Und die erste Bibelstelle steht im Römerbrief, Kapitel 2, 28 und 29. Da steht: Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sein Lob kommt von Gott. Eine spannende Stelle, Römer Kapitel 2, diese Verse 28 und 29. Scheinbar sagt der Paulus, es gibt verschiedene Arten von Juden. Die Juden selber würden das nicht sagen. Das ist relativ klar, wer ein Jude ist. Ganz einfach. Mutterhebräische Herkunft. Ist ziemlich klar, wie man das definiert, wer ein Jude ist. Im Natürlichen. Aber die Bibel ist ja natürlich kein natürliches Buch allein, sondern auch ein geistliches. Und deswegen immer wieder diese geistlichen Bedeutungen. Das muss man verstehen. Also man kann sagen, der wahre Jude ist es nicht aufgrund seiner fleischlichen Herkunft, noch aufgrund seiner Beschneidung. Beschneidung war ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es ja einen Bund. Ja, kann man auch nachlesen, all diese Geschichten. Sondern, sagt der Paulus, aufgrund seines Glaubens und seiner Herzensbeschneidung. Da ist am Herzen was geschehen. Am inneren Menschen, nicht am äußeren, am inneren Menschen ist etwas geschehen. Und das sagt der Apostel Paulus. Und das sind mutige Aussagen. Wenn du das vorliest in Jerusalem im Gespräch mit jüdischen Menschen, dann wird es spannend. Mögen den Paulus nicht. Das kann ich auch verstehen. Obwohl Paulus selber Jude war. Er war ja Jude. Und trotzdem sagt er das. Ja. Das ist interessant. Paulus war jemand, der hat eine ganz tiefe Offenbarung zu diesem Thema. Darum kommt man um ihn nicht herum, wenn man sich damit beschäftigt. Also das einfach so als kurzer Hinweis. Dann dritter Punkt, Römer 3, Vers 9. Ich gehe so ein bisschen auch im Römerbrief einfach weiter. Es gibt noch viel mehr Stellen. Ich wollte einfach nur so ein paar Statements dazu weitergeben. Römer 3, Vers 9. Wie ist es denn nun? Fragt der Paulus. Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Das ist die Frage. Sind Juden anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder nicht? Ich weiß nicht, was du antworten würdest. Ich sage mal, was Paulus antwortet. Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genauso wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Das bedeutet konsequenterweise, Juden sind nicht schlechter und sind nicht besser als Nichtjuden. Dass sie nicht schlechter sind, hat man in gewissen Zeiten unserer Menschheitsgeschichte leider vergessen. Wenn wir an die Nazizeit denken, wenn wir an Antisemitismus denken, an Judenverfolgung, da hat man doch tatsächlich behauptet, Juden wären Menschen zweiter Klasse. Das ist falsch. Völlig daneben. Ganz schlimme Sünde gewesen, was damals Hitler und andere da angerichtet haben. Übrigens war auch ganz daneben, was Martin Luther in diesem Thema gesagt hat. Völlig daneben. Bei all den Dingen, die ich schätze, haben wir auch vieles gehört. Aber da war er echt. Der hat Sachen gesagt über die Juden. Das würde ich mich hier nicht trauen, öffentlich weiterzugeben. Das ist so grauenhaft. Das war Wahnsinn, was da kam. Das ist also daneben. Aber das andere, wenn sie sind aber auch nicht besser. Das gibt's nämlich auch. Ja? Da drüben sitzt da ein Jude. Oh, guten Abend, hallo. Was ist denn das? Ist genauso daneben. Das ist auch falsch. Das lehrt die Bibel auch nicht. Weißt du, die Bibel lehrt, wir kommen da nochmal drauf, jeder Mensch, egal welche Herkunft, Rasse, Religion, Weltanschauung, selbst Atheisten, die Gott leugnen, sind Geschöpfe Gottes, von Gott gemacht. Wir werden gleich noch sehen, was es mit den Juden besonders auf sich hat. Ja. Heute, an diesem Sonntag, will ich das auch sagen. Aber das muss man auch wissen. Das ist eindeutig biblische Botschaft. Sind nicht schlechter, auf keinen Fall. Antisemitismus ist völlig daneben. Das ist etwas, wo man schon sagen kann, das hat dämonischen Charakter. Zu allen Zeiten gab es das. Nicht nur im Dritten Reich. Gibt es heute manchmal noch in manchen Kreisen, manchen Gegenden, manchen Ländern. Aber auch in anderen Zeiten dieser Menschheitsgeschichte war das stark. Wo Juden verfolgt wurden, Menschen zweiter Klasse, Judenstern, Jude. Wir kennen das vielleicht noch aus Bildern, aus Filmen. Manche Älteren haben das noch live miterlebt. Ja. Pogromnacht und so, Synagogen angezündet und all diese Dinge. Schlimm, ganz schlimm. Aber das andere ist auch schlimm, wenn man Juden auf so ein Podest hebt. Das lehrt die Bibel auch nicht. Gut, vierter Akt. Römer 9, 2 bis 5. Überhaupt im Römerbrief geht es drei Kapitel lang nur um das Thema. Ich will das heute gar nicht alles ausführen, nur ein paar Gedanken aus dem Kapitel 9. Da heißt es, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, da meint er die Juden, der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Total traurig, der Paulus, ganz arg traurig. Ihretwegen bin ich ständig innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Überlegt mal. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Das steht in diesen Versen 2 bis 5. Das heißt, selbstverständlich hatte Israel, dieses Volk, im Alten Testament in besonderer Weise, die ganze Geschichte kann man ja nachlesen, Vorzüge. Ja, der Paulus hat es so genannt, die Kindschaft, die Bündnisse, im Sinai, die 10 Gebote, unser Grundgesetz hat dann noch eine Beziehung dazu. Ja, muss man mal überlegen. Ja. Viele westliche Industrienationen haben Dinge aus den 10 Geboten übernommen. Ja, haben auch letzten Sonntag was gehört. Ja, vor Gott und den Menschen. Gott zuerst, dann der Mensch. Die 10 Gebote, da gibt es ja 2 Tafeln. Eine Sache regelt die Beziehung zu Gott, die andere Tafel regelt die Beziehung zu den Menschen. Das heißt, wenn wir in unserem Land, auch in Deutschland, da gibt's noch so christliche Dinge, nur man muss sie mit der Lupe suchen, aber es gibt sie noch. Wäre schön, wenn man sich mehr dran hält. Ja? Unsere Politiker, die Nation, die Führung, die Leitung, die Gesellschaft, die Steuerpolitik, überhaupt die ganzen Gesetzesvorschriften, wenn man da noch ein bisschen mehr zurückginge zu diesen Dingen, das wäre ja gut. Ja? Und selbstverständlich kommt das Christentum aus dem Judentum hervor, ist doch klar. Jesus war doch Jude, hier steht's. Jesus war Jude. Übrigens, das Wort Jude, Jehudi, heißt eigentlich auch, könnten wir auch mal fragen, was heißt eigentlich Jude? Was bedeutet dieses Wort? Das wissen viele nicht. Israel, ja, der Staat, Jude, das sind halt die Juden, die in Israel wohnen. Und so Sätze kommen dann. Hä? Ja, was heißt denn Jude? Jude ist halt eine Religion vom Judentum oder so. Das Wort Jude, Jehudi, heißt eigentlich ein Dazugehöriger zu dem Volk, was Gott sich berufen hat. Er wollte mit einem Volk beweisen, was passiert, wenn ein Volk mit Gott lebt. Wenn, man könnte fast sagen, wenn eine Nation unter der Herrschaft Gottes lebt. Das war sein Wunsch. Dass man mal sieht, was dann anders ist zu den vielen Nationen und Völkern drumherum. Dieses ganz kleine Völkchen, was passiert, wenn die mit Gott leben? Das, und der Jude war der dazugehört. Das war ein Jude. So. Also Israel hatte diese Vorzüge selbstverständlich. 5. Akt, Römer 9, 22 bis 26, auch noch ein paar Gedanken dazu aus diesem Text. Da heißt es, und was sagst du dazu, dass Gott die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie es im Buch des Propheten Hosea steht, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk sind. Ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Und wer ist diese Frau? Wer ist die Braut? Die Gemeinde. Ist ja logisch. Gemeinde Jesu. Am Anfang habe ich gelesen mit diesem Zorn. Das klingt schon Gefäße des Zorns und das ist Israel gemeint. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, da steht von Gott selbst, da sagt Gott, 40 Jahre lang empfand ich Ekel vor diesem meinem Volk. Wir wissen, welche 40 Jahre das waren. Die in der Wüste. Das sagt Gott. 40 Jahre lang empfand ich Ekel. Ekel ist ja ein Gefühl, das ist nicht angenehm. Also es gibt einfach verschiedene Zugänge und verschiedene Aspekte, wenn wir diese Dinge angucken. Und hier wird eben deutlich, alle Menschen, die im Glauben an Christus von neuem geboren sind, ist völlig egal, ob Jude, Heide. Heide heißt einfach nicht Jude, egal woher. Es kann ein Eskimo sein im Iglu. Es kann einer sein, der irgendwo auf dem Baum wohnt, irgendwo im Busch, irgendwo in einer Höhle, im Erdloch oder im Wolkenkratzer. Völlig egal. Wenn der Mensch im Glauben an Christus, an Jesus von neuem geboren ist, dann gehört er quasi zum, deswegen habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, zum Volk Gottes, weil das Volk Gottes im Alten Testament war eindeutig das Volk Israel. Das Volk Gottes im Neuen Testament ist nicht nur das Volk Israel. Das ist ganz wichtig, sonst gibt es da immer so Streit. Ja. Man kann also auch nicht sagen, naja, die Gemeinde hat jetzt das Volk Israel ersetzt. Das ist auch ein Quatsch. Diese Ersatztheologie ist unbiblisch. Man muss genau hingucken, ja, was die Bibel da sagt. So, also entscheidend ist nicht mehr, wo man herkommt, entscheidend ist, wo man hingeht, worauf man zulebt, wen man anguckt, wen man im Fokus hat. Und wenn das Jesus Christus ist, man von neuem geboren ist, dann ist das, und darum hat ja auch Jesus mit dem Nikodemus diskutiert, kennen wir den noch? Der nachts, der Pharisäer, ganz frommer Mann, tief gottesfürchtiger Jude. Kam nachts zu Jesus, entweder weil er sich nicht getraut hat, hoffentlich sieht mich keiner so ungefähr, ist mir jetzt peinlich, zu dem Jesus zu gehen, oder weil es zeitlich nicht anders ging. Auf jeden Fall hat Jesus ihm unter anderem gesagt, du musst wieder zurück, also du musst quasi von neuem geboren werden. Sagt er, Moment mal, ich bin hier Pharisäer. Also wenn überhaupt jemand weiß, um was es geht, wenn jemand weiß, wie man zu Gott kommt, also dann doch ich, bitte. Und Jesus sagt, wundere dich nicht darüber, dass ich dir, ihr müsst von neuem geboren werden. Dann sagt er, ja, muss ich wieder in den Bauch meiner Mama? Und Jesus sagt, ja, sag mal, du hast doch studiert, du bist doch ein kluger Mann. Verstehst du es nicht? Ihr müsst von neuem geboren, auch ihr. Aber Mose, und dann, Jesus, hör auf mit diesen alten Leuten, das ist ja wichtig und richtig, aber ich war doch vor denen. Ich war vor denen. Ehe Abraham, Ehe Mose, ich war doch davor. Ja. Das ist übrigens auch bei diesem Bild von dem Baum mit dem Eingepfropftsein, kennen wir vielleicht. Stamm und wer trägt wen und so. Ja, Gemeinde ist eingepfropft, stimmt. Stamm, Israel, stimmt. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage und das wissen dann wieder viele nicht. Da hören sie schon auf. Ja, gell, eingepfropft und Stamm ist das Judentum Israel und die Gemeinde ist eingepfropft. Stimmt, aber jetzt geht's weiter und das wissen viele nicht, darum sage ich es euch. Entscheidend kommt jetzt noch die Frage, wer ist die Wurzel? Wer ist die Wurzel dieses Baumes? Wer ist denn die Wurzel des Baumes, wo die Gemeinde, wo dieses eingepfropft? Und weißt du, was die Bibel lehrt? Die Wurzel dieses Baumes, die Wurzel des Geschlechtes Davids. Und ein Jude wusste sofort, was das bedeutet. Die Wurzel, also das ist das, wo alles beginnt, ist eben nicht Abraham, Isaac und Jakob. In der Bibel steht, der, der alles trägt, der auch diesen Baum trägt, die Wurzel des Geschlechts David ist Christus. Weißt du, mit Jesus beginnt alles und mit Jesus endet alles. Jesus ist Anfänger und Vollender. Er ist Wurzel und, versteht ihr? Das nützt nichts, wenn nur jemand sagt, naja, das Judentum und dann das Christentum eingepfropft und vergisst, dass unter dem Ganzen die Wurzel, die alles trägt, ist Christus. Und deswegen geht es nur über Jesus, für jeden Menschen. Das ist ein großes Thema, wenn es um das, wenn die Frage der sogenannten Judenmission geht. Da streiten sich dann viele. Für Paulus war es ganz klar. Es ist eindeutig. Letzter Akt aus dem Galaterbrief, Galater 3. Wie gesagt, im Römerbrief würde man noch einiges finden. Dürft ihr gerne mal lesen, wenn ihr da mehr zu dem Thema wissen wollt. Heute predige ich darüber. Ich predige nicht so oft darüber. Wisst ihr warum? Weil ich Jesus predige. Der war auch Jude. Aber ich glaube, dass die Bibel insbesondere im Neuen Testament einen anderen Schwerpunkt setzt. Und deswegen gilt, also die habe ich jetzt mitgebracht, die habe ich in meinem Büro stehen. Nicht, weil ich ein glühender Judenfan oder sowas bin, gar nicht. Ich versuche das so biblisch einzuordnen, sondern weil ich das einfach schön finde und habe ich von jemand bekommen. Das ist auch aus Israel oder so, das steht irgendwo auf der Fensterbank, da muss ich jetzt aber nicht davon niederfallen oder irgendwie sowas. Und deswegen können wir mal die Menora hier haben, müssen wir aber nicht haben. Müssen wir nicht, können wir. Menora ist neutestamentlich abgelöst worden. Wisst ihr von wem? Wir wissen ja schon wieder von wem. Westlich der Welt? Tja, Jesus, immer dieser Jesus. Du musst nur einen Hebräerbrief lesen. Da brauchst du den Tempel nicht mehr, brauchst keinen Priester mehr, brauchst kein Opfer mehr, brauchst keinen Vorhang mehr, brauchst keine Menora mehr. Weißt du, wen du brauchst? Jesus brauchst du, es reicht. Aber jetzt zu Galater 3, da steht es auch nochmal. Da könnte man jetzt ganz viel sagen, aber ich lese mal Galater 3, Vers 26. Da heißt es, ihr alle also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es nun keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Männern und Frauen oder zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und jetzt kommt mal ein Satz, der ist echt, der hat es in sich, eigentlich ganze Sätze haben es in sich, finde ich. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr Nachkommen Abrahams. Das ist ein Hammersatz. Wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Da sagt der Paulus, rechtmäßige Erben Abrahams sind die, ich habe es gerade gelesen, die zu Christus gehören. Und deswegen verstehen wir auch den Paulus, der war ja selber Jude. Und er hat Jesus kennengelernt. Und deswegen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, aus meiner Sicht, sollte man sich immer stark mit Paulus beschäftigen. Das ist natürlich dem Judentum ein großes Ärgernis, weil sie kennen auch diese Stellen. Und deswegen gibt es so Schwierigkeiten. Deswegen freuen wir uns über jede Form von messianischem Judentum. Wo Juden den Jesus, den, wie sagt man, Yeshua HaMashiach, den Jesus als den ihren Messias erkennen. Das ist wunderbar, das ist toll, gut. Unsere Geschwister, kein Problem. Toll, gemeinsam. Ja. Da kann ich auch gern mal mit denen ein hebräisches Lied singen, wo Jesus verherrlicht wird, kein Problem. Aber wichtig ist bei diesem Thema messianisches Judentum, dass Jesus auch der Sohn Gottes ist. Und wenn messianische Juden zwar sagen, Jesus ist der Messias, er ist aber nicht der Sohn Gottes, weil Gott hat keinen Sohn, dann bekomme ich so innerlich Schluckbeschwerden. Das ist einfach schwierig. Ich kann das nicht so runter. Würde ich sagen, lieber Jude, also oder Bruder, was soll man da sagen? Weißt du, ich glaube, das reicht nicht. Wenn nur ein Mensch gestorben ist, und zwar nicht Gottes Sohn. Wenn Jesus nur Messias ist, nur Messias, aber nicht Sohn Gottes, dann ist auch Jesus nicht Gott. Ja, das sowieso nicht. Und dann sage ich, aber halt, jetzt wird es aber ganz schwierig. Dann sind wir fast auf der Ebene des Islams, wo nämlich Jesus als Prophet geachtet und geschätzt wird, selbstverständlich, aber eben auf keinen Fall als Sohn Gottes. Ja. Und das habe ich ja auch schon mal erklärt, sage es an der Stelle nochmal, wenn wir über diese drei Weltreligionen reden, die abrahamitischen Religionen, und zuerst das Judentum, dann das Christentum, dann der Islam. Das sind abrahamitische Religionen, das heißt, Abraham liegt allen zugrunde, alle schätzen Abraham, alle schätzen die Erzväter, wir auch, ich auch, ganz klar. Ja, aber in Jesus zeigt sich's eben dann am Ende. Und wenn wir ehrlich, haben wir ja auch schon gehört in Bibelpunktabenden, wenn wir den Koran durchlesen und die Tora, also die fünf Bücher Mose, dann stellen wir fest, dass der Koran positiv über Jesus spricht wie die Tora, weil da ist da im Grunde gar nichts Offizielles. So, das heißt also, man könnte fast sagen, im normalen orthodoxen Judentum hat Jesus ganz schlechte Karten, im normalen Islam ist es ganz positiv, aber das reicht alles nicht aus. Beide müssten im Grunde genommen Jesus als den Sohn Gottes anerkennen. Dann würde echt was passieren. Ja, und solange das nicht ist, bleibt es ein großes Problem. Und das sehen wir in Jerusalem. Wer schon mal dort war, ja, Tempelberg, oder? Ja, was steht denn dort? Ja, eine Moschee. Ja, das ist natürlich unglaubliches Pulverfass dieser Weltreligionen. Und ständig gibt's da Ärger, ständig gibt's Streit und Terror und Jerusalem. Ja, Jerusalem, stimmt. Ja, das ist aber eine Moschee. Islam. Gleichzeitig, Mose, Abraham, Isaak, Jakob, diese alttestamentlichen Dinge. Gleichzeitig Jesus. Ja, Christentum. Ja, diese drei Weltreligionen, wenn's da mal richtig gut werden soll, dann geht es nur über Jesus, weil das hier auch steht, in Jesus. Schaut mal, wenn es heißt, ist nicht mehr Mann und Frau. Die Gender-Leute nehmen sich solche Bibelstellen übrigens auch raus. Finde ich eine Frechheit. Da, ihr habt es doch auch, weder Mann noch Frau, gell? Ist doch alles irgendwie letztlich doch gar nicht, ist doch egal so, ja. So ist das nicht gemeint. Ja. Es ist einfach gemeint, dass Jesus große natürliche Grenzen überschreiten kann. In Jesus werden Grenzen überschritten. Mann und Frau, die Grenze ist überschritten. Keiner ist mehr wert. Es war in der Antike völlig anders. Frau fast nichts wert, Mann. Juden, Heiden, völlige Grenze. Frag mal die Frau im Jakobsbrunnen, die ganzen Geschichten Jesus, ja, durch Samaria durchgehen, große Grenze. Jesus überwindet diese Grenzen und überwindet sie auch in diesen Religionen. Das heißt also, alle an Christus gläubige gewordenen aus Juden und Heiden dürfen sich als wahre Nachkommen Abrahams verstehen. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Das ist die Botschaft heute im Sinne von Israel in wenigen Akten, sechs Akten, sechs kurzen Gedankenpunkten. Und wir werden weiterhin hier jedem Menschen, der kommt, jedem Gast, der kommt, hier im Gottesdienst oder auch über die Medien, anbieten, Jesus kennenzulernen. Und jeder ist herzlich willkommen und selbstverständlich ist das Alte Testament wichtig und selbstverständlich lesen wir das Alte Testament aber im Licht des Neuen, nicht umgekehrt. Wir lesen das Alte im Licht des Neuen. Und warum? Na, weil im Neuen das zentrale Geschehen uns gezeigt wird, die Sache mit Jesus. Und deswegen war es mir wichtig, auch an einem Israelsonntag hinzuweisen auf den wichtigsten Juden aller Zeiten, Jesus von Nazareth. Ja. Und ich erinnere nochmal an den Karfreitagsgottesdienst, bisschen zurück, wir haben gehört, bei Erntedank und so, an diese Hinrichtung, ich habe alles erklärt, wie es abgelaufen ist, wer dabei war, diese ganzen Vorgänge bei dieser Kreuzigungsgeschichte und dass der Führer, der Leiter des Hinrichtungskommandos mit dieser Tafel vorne rausgelaufen ist, durch die sogenannte Via Dolorosa, das ist ja nicht die, die man heute als Tourist abläuft, war ja anders, aber egal, also die wirkliche Strecke auf diese Hügelstätte, auf diesen Berg Golgatha, der vorne rauslief, der Führer der Hinrichtungskommandos und hinten dran Jesus mit diesem Querbalken, nicht mit dem Kreuz. Ja. Und so sah es sowieso nicht aus, war mehr so ein T. Und diesen Querbalken, den musste man tragen. So. Und nach diesem ganzen Ausgepeitsche, und wir kennen die Geschichte, und da stand eben das drauf. Inri. Ja. Da Jesus hier, König der Juden, das stand ja drauf. Das war der Grund. Und ich habe euch erzählt damals, die Menschen hätten, wenn dann noch jemand sagen könnte, stopp, das stimmt nicht. Man hätte den ganzen Hinrichtungsprozess sofort gestoppt. Man hätte Jesus nicht hingerichtet. Man hätte das war so üblich. Wenn da echte Zeugen auftraten, die Menschen kamen ja zur Abschreckung, aber auch um zu intervenieren. Halt, das stimmt nicht. Das war anders. Nur das Problem war, die Juden, also die Jünger waren ja auch Juden. Im Grunde genommen ist das ganze Neue Testament von Juden geschrieben. Die 12 waren ja Juden. So, jetzt sehen also die Jünger verängstigt und sehen da, wie man ihren Herrn, und jetzt steht es da drauf, und eigentlich wollten sie nicht, dass er stirbt, gleichzeitig war das, was auf der Tafel stand, ja wahr. Es stimmt ja, er war ja König der Juden, er ist ja der Messias. Und diese Spannung hat sich fast zerrissen. Ja, und dann hing das oben an diesem Holz dann, und irgendwann noch einer der Soldaten, der dann irgendwann sagt, wahrhaftig, der ist Gottes Sohn. Wahrhaftig, der ist Gottes Sohn. Weißt du, der hat es noch erkannt, obwohl er noch viele Jahre zu leben hatte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der am Kreuz hing, neben Jesus, hat es ja auch erkannt. Der hatte noch Minuten zu leben. Was sagt uns das? Das sagt uns Folgendes, es ist völlig egal, wie lange du noch zu leben hast. Erkenne Jesus als Gottes Sohn an. Erkenne Jesus als Gottes Sohn an. Ob du Eskimos, Amerikaner, irgendwo in der Höhle, ich habe schon gesagt, Europäer, Deutscher, völlig egal, welche Hintergrund, Nationalität, Herkunft, schau, dass du möglichst schnell Jesus als Sohn Gottes anerkennst, für dich in Anspruch nimmst, bekehr dich, lass dich taufen. Ich sage das mal so plump. Lass das zu, ja, komm zu Jesus. Das ist echt wichtig. Das war mir ein Anliegen, uns das heute zu sagen. Beten wir noch zusammen, stehen wir bitte auf. Lobpreisteam kann vorkommen, schon mal zum Schlusslied. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Leben. Wir danken dir für deinen Tod, für deine Auferstehung. Wir danken dir, dass du jetzt zur Rechten sitzt und alle Gewalt hast im Himmel und auf Erden. Du warst Jude und du kennst diese ganze Geschichte dieses Volkes, all das Gute, all die Möglichkeiten, die da waren, all den Segen, der daraus hervorgegangen ist, aber auch all die Not und all die Spannungen, die es heute noch gibt. Und wir möchten dich bitten als Gemeinde, als Teil dieses Leibes Jesu, dass wir uns weder überheben über Juden, über Israel, noch dass wir uns drunter stellen in falscher Weise, sondern dass wir den groß machen, um den es wirklich geht. Und das ist Jesus. Niemand heute, Herr, kann sich auf irgendeinen großen Mann berufen, egal in welchen Ländern, egal in welchen Nationen und Religionen. Niemand kann retten. Es ist in keinem anderen das Heil, außer in dem Namen Jesus. Und wir danken dir dafür, dass auch Menschen in diesem Staat Israel und auch auf der ganzen Welt das erkennen, dass es messianische Juden gibt, die das begriffen haben, die erkannt haben, die Beschneidung, das nützt nichts, das Opfer, das ist es nicht. Frommes Tun rettet uns nicht. Was uns rettet, ist der Blick auf das Kreuz. Und deswegen verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Ich möchte dich bitten, dass wir das immer wieder erfahren, auch hier in Villingen und da, wo wir herkommen, dieser Region Villingen, Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, in unseren Dörfern und Städten, dass doch der ein oder andere noch reagiert. Egal, wie lange er noch zu leben hat. Wahrhaftig. Dieser ist der Sohn Gottes. Dass das viele Menschen noch erkennen. Und lass auch unsere Gottesdienste hier, solche Gottesdienste wie heute, die wir immer wieder feiern, durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Verkündigung, durch all das, was wir hier tun als Gnadenkirche, dass es dazu dient, dass Menschen erkennen, wahrhaftig, dieser ist der Sohn des lebendigen Gottes. Danke, wo das schon geschieht. Danke, wo dein Wort die Runde macht, wo es läuft. Danke, Heiliger Geist, wo du durch Herzen hindurchgehst, wo Menschen spüren, es geht mir durchs Herz, ich brauche Erlösung, ich brauche Vergebung, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Danke, wo das schon passiert. Danke, dass deine Kraft viel größer ist, wie all das, was in unserer Welt herum so abläuft. Und wir wünschen es uns, auch für unser Land, dass Menschen sich neu ausrichten, auf den, von dem alles kommt. Schenk auch heute, Herr, dass auch an diesem sogenannten Israel-Sonntag auch diese Verkündigung doch Herzen erreicht und Dinge klar macht und Dinge möglicherweise korrigiert oder hilft, motiviert. Heiliger Geist, dein Wort, dieses biblische Wort ist lebendig und kommt nicht leer zurück. Bitte schenk, dass es aufgeht in unseren Herzen, auch in dieser Urlaubszeit, in diesen Ferien. Danke, dass du immer da bist. Und wir stellen uns heute unter deinen Schutz, unter deinen Segen und beten, dass dein Segen uns umgibt, uns umhüllt. Amen.